Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Bohrer und an Ihren Empfangsgeräten zu Hause. Heute gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin Daniela De Wall, die erst kürzlich für ihren Dokumentarfilm Das Wagnis oder Der Weg zum Klo, 30 Jahre danach, mit dem Preis der medialen Partizipation geehrt wurde, begrüßen wir nun zusammen einen Mann, der das Ruhrgebiet nicht nur kennt, sondern es lebt und liebt, Ralf Koos. Geboren 1961 in Duisburg, pendelt er heute zwischen Oberhausen und seiner Heimatstadt, die er als benachbartes Viertel einer imaginären Großstadt betrachtet. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist. Er schrieb unter anderem für die renommierten Medien wie die Zeit, Spiegel, Spezial, Handelsblatt und die Süddeutsche Zeitung. Und um die erste Frage direkt vorwegzunehmen, warum Kees Jarratz?
Kees Jarratz ist ja ein Pseudonym, das ich 2008 erfunden habe, als ich den Zebrastreifenblock begann zu schreiben. Dieser Zebrastreifenblock eröffnete mir den Freiraum zu machen, was ich wollte. Ich wusste aber nicht, wohin das geht. Und damals war der Fußball auch noch nicht so angesehen in den Feuilletonkreisen. Und deswegen habe ich gedacht, lege ich mir ein Pseudonym zu. Und das waren die Helden meiner Kindheit, die dann zusammengestückelt wurden, nämlich Kees Bregman, Kurt Jara und Ennard Stietz. Und daraus wurde dann Kees Jarratz.
Danke.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zu Podcast Seite 1 mit Bernhard Klafke und Dani De Wall. Wir fangen mal an mit Ralf Koos und einem kleinen Warm-up. Fußball, PlayStation oder in echt?
In echt.
Meer oder Berge?
Meer.
Süddeutsche oder die Zeit?
Süddeutsche.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Am Strand, barfuß oder Flipflops?
Weder noch.
Sondern?
Turnschuhe.
Vollkornbrot oder Toast?
Toast.
Fernseh oder Comic?
Comic.
Frühstücksei. Hart oder weich?
Weich.
Apple oder Android?
Android.
Hörbuch oder Papier?
Papier.
Frikadelle oder Boulette?
Frikadelle.
Hardcover oder Taschenbuch?
Taschenbuch.
Und warum?
Ist billiger.
Okay, vielleicht ist es auch schon die Überleitung zur nächsten Frage. Deine Wurzeln liegen im Ruhrgebiet. Ist billiger. Wie hat die Region dein Schaffen beeinflusst?
Wie hat die Region mein Schaffen beeinflusst? Mhm. Ich habe eine ganz poetische Erklärung dafür. Ich bin in Ruhrort groß geworden. Die ersten 10 Jahre meines Lebens habe ich in Ruhrort verbracht und habe dort offenbar eine unfassbar glückliche Zeit verlebt. Das ist mir in dieser Form erst bewusst geworden, als ich wieder in Ruhrort zu Hause war. Was ich aber vorher schon wusste, ist, dass Ruhrort die Quelle meiner kreativen Kraft ist. Also wenn ich irgendwie versucht habe, etwas zu schreiben, ging ein Gedanke an den Leinpfad nach Ruhrort, an mein Laufen als kleines Kind über diesen groß gepflasterten Weg. Damals gab es solche Hydranten, da konnte man sich dann selber Wasser holen durch Pumpen. Als kleines Kind ist das eine große Arbeit gewesen. Man guckte in die Schiffe hinein, sah, was geladen war. All das war mir unbegriffen präsent und hat mich tatsächlich mein Leben mit dem Schreiben getragen.
Okay. Ein Punkt, den ich noch vergessen habe. Wir begrüßen natürlich auch das Publikum. Herzlich willkommen. Wir waren gerade hier schon im Gespräch. Schön, dass Sie da sind. Und herzlich willkommen zu unserem Live-Talk, der anschließend als Podcast erscheinen wird. So, weiter geht's. Das hat dein Schaffen beeinflusst. Gibt es denn besondere Erlebnisse auch, wo du sagst, ja, das hast du dann auch in irgendeinem Buch vielleicht verarbeitet oder in irgendeinem anderen Werk von dir?
Da möchte ich ganz kurz zwischengrätschen. Mhm. Ich habe in deinem Buch auch gelesen, die Fußballfibel, du wolltest in Ruhrort in deiner Kindheit mal Kapitän eines Feuerwehrschiffs werden.
Das waren Fantasien, die ich als Kind gehabt habe, eben wenn ich gesehen habe, wenn da so ein Feuerwehrschiff vorbeifuhr. Ne, das stellte ich mir gut vor, da auf diesem Feuerwehrschiff mit so einem Schlauch irgendwas zu löschen. Das waren tolle Dinge, die ich da sah. Das war aber nicht das Einzige, was ich da gesehen habe. Ja, aber letztlich ist das der Bogen zu der Frage, die du gestellt hast, weil MSV Duisburg, Fußballfibel, ist ja ein sehr deutliches Zeugnis dieses Ruhrgebiets, denn ich habe versucht, mein Leben mit dem MSV Duisburg in dieser Fußballfibel so zu schreiben, dass man auch das Ruhrgebiet wiedererkennt. Ich habe also versucht, das Ruhrgebiet zu schildern in den ganzen Jahren, die ich zum MSV gegangen bin, also seit 1971 und darüber hinaus noch auch deshalb früher, weil meine Mutter in der Firma eines ehemaligen MSV-Präsidenten gearbeitet hat. Also sprich, ich konnte auch in die 50er Jahre hinein und habe dann versucht, die Wirklichkeit dieser Region zu fassen. Was es bedeutete, hier zu leben, wie hart das Leben manchmal war für die Menschen, aus deren Welt ich stamme, nämlich Arbeiter, eine Arbeiterwelt. Ja. Das ist das, was in diesem Buch vorhanden ist.
Mhm. Zu den literarischen Arbeiten oder auch als Journalist. Du warst ja wirklich viel unterwegs und hast auch wirklich für renommierte Zeitungen auch gearbeitet und geschrieben. Und was mich aber mehr interessiert, da können wir natürlich auch noch drauf eingehen, auf diese Arbeiten, aber welche Rolle spielt für dich Duisburg als Schauplatz oder als Denkraum in deinen Werken? Wie spricht dich diese Stadt?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Telefonjoker haben wir nicht.
Nee. Ja, wie prägt mich diese Stadt in meinem Denken? Also ich glaube, es ist so, dass ich durch die Arbeiterwirklichkeit, in der ich groß geworden bin, eine sehr große Bodenhaftigkeit, eine Beständigkeit habe, die dem Feuilletonbetrieb, den ich kennengelernt habe, in den 80er Jahren abgegangen ist. Also das war eine andere Welt. Und von daher ist mein Weg auch nicht in die Hochkultur gegangen, sondern ich habe angefangen, über Kriminalromane zu schreiben, was Ende der 80er Jahre als Genre noch sehr von oben herab betrachtet wurde und wo die Autoren versucht haben, ihren Platz im Betrieb sich zu erkämpfen. Ich weiß noch, ich bin da in einer Zeit unterwegs gewesen, als die deutschen Autoren beglückt waren, wenn sie als Hardcover erschienen. Frage Hardcover oder Taschenbuch. Das war sozusagen die Auszeichnung, dass man es geschafft hat. Das ist ja heute alles anders geworden. Heute gibt es diese Form von Hierarchie im Literaturbetrieb nicht mehr so wirksam. Also von daher, die Bindung an mein Leben ist, dass ich in so einer Hierarchie überhaupt nicht gedacht habe, sondern dass ich versucht habe, mich an realer Wirklichkeit, die ich erlebe, zu halten und über diese Wirklichkeit etwas zu schreiben und diese Wirklichkeit zu schildern. Denn auch das ist ja der Fall gewesen, vielleicht sogar noch bis in die Gegenwart. Das Ruhrgebiet hat ja im Kulturbetrieb Deutschlands seinen Platz überhaupt gar nicht gehabt. Also das Ruhrgebiet war als Handlungsort komplett weg. Wenn ich selbst so Leute wie Adolf Winkelmann, die haben kein Geld für Filme bekommen, die im Ruhrgebiet stattfanden, weil die Verleiher gesagt haben, das interessiert keinen Menschen. Also so, das ist die Welt gewesen, in der ich groß geworden bin. Also sprich, ich war immer auch damit beschäftigt, diesem Ruhrgebiet in irgendeiner Weise innerlich zur Seite zu springen und zu sagen, hier, guckt hier hin, guckt dorthin, da gibt es auch tolle Dinge. Ja, so, ob das letztlich dann so auch gelebt wurde in allen Texten, das sicherlich nicht, aber meine Haltung war so.
Ja, wir hatten uns noch, bevor wir mit der Sendung angefangen haben, ja kurz darüber unterhalten, auch über dieses Stiefmütterliche, was so ein bisschen im Ruhrgebiet auch allzugegen war. Also gerade was Literatur angeht oder auch dieses Cineastische, das hat sich ja ein bisschen geändert. Also wir sind ja schon aus diesen Schatten herausgetreten, haben wunderbare Menschen hervorgebracht auf vielen Ebenen, die heute auch nicht nur in Deutschland, sondern wirklich international auch unterwegs sind. Also da sind wir so ein bisschen aus dem Schatten rausgetreten. Und ich denke mir, das sind auch solche Werke und solche Artikel, wie du sie geschrieben hast, um einfach in zahlreichen, vielen kleinen Sachen auf diese Szene hier aufmerksam zu machen.
Auf jeden Fall. Ich meine, Horst Schimanski, ja, der plakative Held dieses Ruhrgebiets Duisburgs, das war tatsächlich ein Wendepunkt. Die ältere Generation sah darauf hinab, aber unsere Generation, ich als junger Mensch, als Jugendlicher, war natürlich begeistert von dieser Gestalt und die hatte deshalb einen Wert. Und die Alten treten ab, dann kommen die jungen Leute in die entscheidenden Gatekeeper-Funktionen und dann können die sagen, so, jetzt gucken wir aber mal nach Duisburg und das ist gut, was der Horst Schimanski da macht. Also da ist einerseits gibt es einen natürlichen zeitlichen Prozess, andererseits braucht es aber eben auch viele Einflüsse. Also das sind Themen, die sehr komplex sind und
ja.
Ich habe da sehr viel gerade im Kopf zu.
Das müssen wir jetzt auch heute nicht abarbeiten. Ich glaube, das wird den Rahmen auch sprengen, weil dann sind wir wirklich im literarischen Quartett und da sind wir, glaube ich, heute auch, also ich zumindest etwas überfordert.
Wir sind auch nicht vier, geht gar nicht. Also das literarisches Quartett.
Frau De Waal, genau für diese Einwände liebe ich Sie. Wenigstens einer am Tisch erzählen kann. Ne? Gibt es von dir ein Werk, das du im Nachhinein ganz anders schreiben würdest, Ralf?
Nein.
Du stehst zu Wort und Tat.
Ich wüsste jetzt nichts, weil jedes Werk entsteht ja aus einem Moment heraus, in dem ich versuche, das Beste, was ich gerade kann, in Worte zu bringen und mehr geht nicht, anders geht's nicht. Also dazu müsste, was müsste dazu passieren, dass ich, dann passiert etwas Neues, ja, also es passiert etwas anderes dann, mit einem, also dasselbe Werk noch einmal schreiben, in einer anderen Fassung geht aus meiner Sicht nicht.
Also bei mir ist es so, ich veröffentliche ja auch, ich lese meine Bücher nicht. Wenn die geschrieben sind, war es das. Denn ich glaube, ich habe Angst zu bereuen.
Ja, das geht mir überhaupt nicht so. Ich bin immer sehr zufrieden mit dem, was dann am Ende da ist. Also ja, ich kann das nicht anders sagen. Ich denke dann manchmal, ich lese das manchmal und denke, mein Gott, das hast du geschrieben. Wirklich, das passiert mir so, weil ich das auch vergesse. Ja? Also
du schreibst das und hast es dann vergessen und freust dich dann, das wieder zu lesen.
Genau. Das liegt
vielleicht sollte ich damit auch mal anfangen mit dieser...
Vergessen, einfach vergessen, Bernhard.
Ja, aber das ist so, das passiert einfach vielleicht auch deshalb, weil ich so vielfältige Themen innerhalb kürzer Zeit auch mir aneigne, das ist das Journalistische, mich dann so tief hineinbegebe in ein Thema, sei es manche Hörspiel Dinge, Kriegsende oder was weiß ich, Utopie, ja, dann ist das abgearbeitet und dann ist aber so viel Detailarbeit hinter, das kann ich mir alles gar nicht in meinem Kopf merken, also da bin ich ein, gibt Menschen, die können das, ich nicht, das geht dann alles raus.
Ja, aber es ist ja schön, wenn du dich dann immer wieder neu drüber freuen kannst, was du geschrieben hast.
Also zusammengefasst, also nach der Veröffentlichung ist das Schreiben für dich abgeschlossen und der Dialog findet statt, findet nicht statt? Also findet der Dialog für dich statt, in der Öffentlichkeit statt?
Ich wünsche mir das sehr, dass so ein Dialog entsteht. Aber das ist ja gut, bei Lesungen passiert das dann manchmal. Aber über lange Jahre habe ich quasi geschrieben, gerade journalistisch, an der Stelle, wo ich journalistisch geschrieben habe, habe ich geschrieben, habe das abgegeben, das wurde gedruckt. Und ob das jetzt irgendwas bewirkt hat, wusste ich nicht. Also außer da auf dem Klappentext hinten irgendwie ein Zitat von meiner Kritik stand. Ja, dann Das ist das Einzige, was ich als Resonanz hatte. Also in der Gegenwart ist das tatsächlich so.
Ja.
Da begrüße ich das auch sehr und finde es schön, weil so ein Text ist ja der Versuch, eine Verbindung herzustellen, eine Verbindung zu den Menschen. Und wenn ich dann im Gespräch diese Verbindung spüre, ist es umso schöner.
Ja.
Ja, gucken wir mal nachher. Wir können ja eventuell noch mit dem Publikum in einen Dialog treten. Also wenn hier aus dem Publikum Fragen sind, die Einladung gerne gleich nochmal an den Herrn Koss die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Genau, weil ich habe mir nämlich noch dazu eine Frage notiert, die würde ich dann an Sie weitergeben. Nämlich das Spannungsfeld zwischen literarischem Anspruch und öffentlicher Wirkung. Genau, was? Da kommen wir später drauf zurück.
Also erst noch nachdenken und wir fragen nachher.
Das muss wirken, das muss ziehen.
Wir fragen nachher ab. Wir haben gerade über Orte gesprochen, wie weit kommt Duisburg in deinen Texten vor und so weiter. Aber jetzt mal so ganz praktisch, wo schreibst du denn also an Orten? Sitzt du im Café, sitzt du zu Hause, Balkon, egal
zu Hause.
Wo?
Zu Hause am Schreibtisch.
Genau, so richtig klassisch?
Zu Hause am Schreibtisch ab spätestens 8 Uhr und ganz regelmäßig. So wie im Büroalltag auch.
Computer oder Stift? Und
genau, Computer.
Du sitzt einfach so am
genau.
Schreibtisch, okay. Und also du schreibst dann mit PC?
Ja, und da sind ja auch unterschiedliche Textsorten, an denen ich gearbeitet habe über die Jahre. Und da, es gibt Momente der Lyrik, die unterwegs entstehen, wo erste Sätze handschriftlich von mir notiert werden. Aber selbst bei Gedichten, ist es bei mir häufig so, dass ich die ganz unromantisch tatsächlich am Computer beende.
Ja, kann man machen. Und welche Bücher liest du selbst? Liest du überhaupt Bücher selber?
Ja, ich versuche es, aber es bleibt wenig Zeit zum Lesen. Bei meinem Alltag.
Und wenn
aber,
dann? Was ist es dann?
Also die Stapel liegen an meinem Tisch und am Bett und überall. Ja, also es wird gekauft. Ob es gelesen wird, ist dann immer noch eine zweite Frage. Aber das sind Sachbücher ganz unterschiedlicher Form. Historienbücher, naturwissenschaftliche Bücher. Es sind aber auch Romane, die gerade mir auf eine zufällige Weise in den Weg kommen. Also ich habe da jetzt nicht irgendein Programm, das ich verfolge.
Nicht, was du besonders gerne Krimis oder
Nee. Krimis bin ich ganz weit weg von inzwischen. Das ist ja über bestimmt 6 Jahre mein Berufsalltag gewesen und ich unbescheiden darf ich sagen, dass ich Anfang der 90er Jahre bestimmt zu den 5-6 Leuten in Deutschland gezählt habe, die sämtlichen, also die den Markt komplett überblickt haben. Also ich habe tatsächlich von jedem Verlag damals zumindest ein Exemplar eines Krimis, was vage ein Krimi war, bekommen und habe da reingeguckt.
Also mit Krimi bist du durch?
Ja.
Im Moment. Was ist mit Reklam? Ich finde, dieses Reklambücher, kennst du die noch? Hast du ein Reklamgefühl? Es gibt ja für viele so ein Stöhnen, diese Reklambücher, diese kleinen gelben Dinger, die jeder ungefähr kennt. Was ist dein Reklamgefühl?
Handhabbar. Immer schön leicht mitzunehmen. Sehr spezielle Anthologien. Das würde ich sagen, weil auch da komme ich dann wieder zurück zu meinen Ursprüngen, weil ich habe 2 Anthologien Arbeiterdichtung in Reklam, die habe ich irgendwann während des Studiums geschenkt bekommen, weil ich offensichtlich für Freunde irgendwie einen Hang zu dieser Literatur hatte.
Ist dieser Reklamtyp, den wir...
Ja, eher inhaltlich, weil Arbeiterliteratur gab es damals und Vormärz und sowas. Also ansonsten, Heinz Erhardt habe ich auch noch, habe ich als Sammelband, ne? Die haben so ein kleines Heinz Erhardt Gedicht.
Aber nicht als Reklam.
Doch, doch.
Doch,
ehrlich? Reklam-Hals-R. Ja, ja. Okay. Ich wusste nicht, von wem das Hals-R hatte, Reklam erschienen ist.
Ich auch nicht, jetzt wissen wir mehr.
Ich brauche Reklamhefte.
Machst du noch Workshops im Duisburger Norden? Lesen Kinder noch Reklambücher? Haben die da was mit zu tun? Oder das, machst du auch die Workshops
da
gar
muss
nicht
ich
mehr?
Tief Luft holen. Also in dem Milieu, in dem ich dort Kulturarbeit mache, ist tatsächlich das Lesen kein Thema mehr. Also das war, ich habe angefangen 2006 in Obermarxloh mit Kindern zu schreiben und habe in unterschiedlichen Gruppen unterschiedliches Alter. Seitdem gibt es tatsächlich dort eine Entwicklung, die das unmöglich macht, mit Kindern noch, also mit den Kindern, die zu mir kommen, die ja eine Zufallsauswahl sind. Mhm. Also ich kann da jetzt keine allgemeinen Aussagen, aber die Kinder, die zu mir kommen, die können dann tatsächlich nicht mehr längere Texte verfassen. Also das deutet dann auch darauf hin, dass sie auch keine längeren Texte lesen. Ich versuche das dann manchmal und das interessiert die aber überhaupt gar nicht.
Okay.
Also da muss man was anders machen. Mhm. Da künstlerischer Ausdruck, Theater, das mache ich momentan. Das passt für manche, aber letztlich wurde die Kulturarbeit immer mehr zur Sozialarbeit, was ja auch ganz schön ist. Also wenn Kinder gesehen werden und das Gefühl bekommen, da hört mir jemand zu, was sonst anscheinend nicht passiert, dann ist das auch was Schönes.
Ja. Ich muss gestehen, ich finde den Duisburger Norden schwierig. Also wie gesagt, ich selbst schreibe auch und verfasse und ich tue mich schwer, Orte zu finden, in denen ich Lesungen abhalten kann. Das hat zum einen was damit zu tun, dass das Angebot fast wirklich ein- und weggebrochen ist und ich auch das Gefühl habe, es stößt nicht auf Gegenliebe. Also Literatur ist grundsätzlich sowieso ein sehr schwieriges Pflaster, also jetzt nicht nur hier in Duisburg, muss man ja auch mal sagen, ich erfahre es wirklich auch über die Stadtgrenze hinaus. Die Frage ist Kultur in Duisburger Norden wie Blumengießen in der Wüste? Sollte man sie stellen oder einfach stehen lassen? Weil Duisburger Norden ist schwierig, finde ich.
Ja, da könnte ich jetzt so plakativ sagen, stimmt gar nicht.
Genau.
Ist aber so. Weil, also das Angebot ist vorhanden. Ja, also ja. Man muss es sich genauer angucken. Mit Maxim Platz mache ich ja einen Newsletter, monatlichen Newsletter, in dem wir die Kulturveranstaltungen im Duisburger Norden versammeln. Da ist ereignisreich, gibt es unter ereignisreich.info zu abonnieren. Kann ich nur raten und dann das auf sich wirken lassen. Ich kann aber verstehen, dass diesen Eindruck, den du hast, dass das mit dem Atmosphärischen schwierig ist, dass das Publikum nicht in Scharen kommt. Das sehe ich auch. Ich habe da auch Lesungen veranstaltet mit namhaften Autorinnen in Obermarxloh. Milieugerecht, also Geschichten, die migrantische Community eigentlich lebendig erzählten. Und wir haben versucht, diese dort auch zu bewerben. Und trotzdem waren dann nur 10 Leute da oder so. Also von daher, diesen Eindruck, ja, das Angebot ist aber qualitativ gut und reichhaltig. Also ich würde sagen, man muss es einfach weitermachen. Wenn man die Möglichkeiten hat und Projekte finanziert werden, das geht ja nur, indem Projektgelder, Förderung irgendwo hinfließt, dann muss man da diese Kulturveranstaltung weiter lebendig halten, weiter existieren lassen. Denn wenn da 4 Leute und 5 Leute kommen, sind das diese 4 und 5 Leute, die dann an diesem Abend eine wunderbare Erfahrung machen. Denn das ist immer das Resultat. In so einer kleinen Gruppe, die dann zusammen ist, da entstehen Gespräche, die bei einer Lesung mit 50, 60 Leuten nicht entstehen. Und dann denke ich an den Schmetterlingsflügelschlag und hoffe darauf, dass das, was da entstanden ist, an einer anderen Stelle so wirkt, dass es unser Leben, unsere Welt besser macht, den Humanismus vorantreibt, uns bereichert.
Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich denke mal, dem wirst du zustimmen. Die 39 oder die 30 sind die neuen 300 bei Lesungen. Also man ist froh, wenn
30 Leute maximal kommen, da ist man schon wirklich gut dabei. Ich kenne Autoren, Autorinnen, die wirklich lange Jahre dabei sind, die das gleiche Problem haben. Also ist der Norden im Prinzip der Querschnitt so ein bisschen auch durchs Ruhrgebiet. Die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Ich finde nichtsdestotrotz das Engagement von deiner Seite auch da über die Stadtgrenze, also über diesen Stadtteil hinaus, zu sagen, da findet was statt. Man sollte das nicht abschreiben. Also ich bin auch kein Freund davon, immer diesen medialen, dieses Bashing zu folgen. Finde ich ganz fürchterlich. Ich finde dieses kulturelle Engagement extremst wichtig, gerade in diesem Kleinen. Ist es Pflicht, Leidenschaft oder bürgerliche Verantwortung von dir? Was denkst du?
Also Pflicht auf keinen Fall. Ich hoffe, dass ich alle evangelischen Einflüsse der Erziehung hinter mir gelassen habe. Also, nee, aber bürgerliches Engagement auf jeden Fall. Also, ich mache mir tatsächlich Gedanken darüber, über die Frage, wie finden Menschen in dieser Gesellschaft zusammen und was kann das Verbindende sein? Und das ist letztlich, ist das nur sich kennenlernen und ein Gespräch miteinander führen. Und das passiert bei Kulturveranstaltungen. Also sprich, da ist für mich tatsächlich ein Hebel, um in kleinen Formaten Gemeinsinn zu stiften mit Dingen, die schön sind, wo man auch lachen kann, wo man Dinge erfährt, wo man weinen kann oder was auch immer, ja. Und da schließt sich dann ein künstlerischer Anspruch mit einem, ja, mit einem ganz einfachen sozialen Anspruch, den ich auch habe.
Also ist im Prinzip die logische Konsequenz aus dem Schreiben das kulturpolitische Engagement für dich?
Ja, oh Gott, da müssten wir tatsächlich einen Tag sprechen, ja. Als ich hier wieder nach Duisburg gekommen bin, da bin ich mit den Platzhirschleuten in Vorbereitung des nächsten Platzhirsches damals zusammengekommen und habe gedacht, boah, du musst dich irgendwie hier engagieren. Das war sofort Thema, ja, das war sofort Thema für die Leute, die dort sich engagiert haben, dass es nicht alleine geht, sich für das Gute, künstlerisch Schöne einzusetzen, sondern man muss direkt auch immer wieder kulturpolitisch aktiv werden. In einer Stadt wie Duisburg ist das natürlich ein großes Problem, wo der Kulturdezernent unglaublich toll auch noch vier andere Dezernate zu bearbeiten hat. Ja. Ich war vorletztes Wochenende in Oberhausen und da hat das Gdanska 25 Jahre jähriges Jubiläum gefeiert und da war die Stadt Kulturelite da. Das ist Basiskultur dort. Und das passiert hier ja nicht.
Ja. Ja, also was würdest du sagen, was braucht die Stadt wie Duisburg, um kulturell lebendig und relevant zu bleiben? Also was fehlt?
Ja, die ist ja kulturell, das ist ja der Widerspruch. Die ist ja lebendig, kulturell relevant. Das wird nur nicht wahrgenommen. Ja. Und normalerweise bräuchte es einen eigenen Kulturdezernenten. Weiß nicht, ob das, ne, das sind ja dann immer Finanzfragen, die dann eine Rolle spielen und man ist in der Stadt stolz, dass man die schwarze Null hat. Also ich bin überfragt.
Ja. Eine, ja, du musst die Lösung auch nicht wissen.
Eine Einflussgröße ist sicherlich auch, dass es eine Plattform braucht, die Selbstvergewisserung zeigt. Funkes Mediengruppe, ja, die bietet ja nicht eine Plattform, worin sich künstlerisches und kulturelles Leben wiedererkennt. Das fehlt einfach.
Und das war auch im letzten Podcast auch eben genau das gleiche Thema. Also, dass wir so nicht gesehen werden und nicht wahrgenommen.
Das zieht sich wie so ein roter Faden durch.
Zieht sich ein bisschen durch, so Kultur erscheint nicht und es wird auch nicht drüber berichtet, selbst wenn was passiert.
Also wir haben wirklich, was Werbung angeht, ist es eine Katastrophe hier. Wir sind auch immer überrascht, wenn wir dann als Beispiel in der Aktuellen Stunde auf einmal einen Bericht über ein Großevent mitbekommen, wo wir sagen, wann ist der irgendwo angeschlagen worden? Wo kommt der her? Also es ist in Duisburg wirklich stiefmütterlich.
Ja, ich meine, das ist die Struktur dieses Ruhrgebiets, wo dann die Medienlandschaft so geworden ist. Andererseits, die Gesellschaft zersplittert immer mehr und die Alternative wäre ja, es gibt das Internet, man kann einfach eine Seite schaffen und die ist ja geschaffen, über Kulturamt, Kulturbeutel heißt die ja. Und trotzdem findet da ja nicht eine Selbstvergewisserung statt. Ja. Also dazu ist so ein Medium dann wieder zu schwach. Dazu gehört ein langer Atem, dass man irgendwie was kreiert. Dazu gehört aber auch unglaubliches Netzwerken auf persönlicher Ebene. Ja. Ja, also in Ruhrort, wo ich ja einen hauptsächlichen Teil meiner Kulturarbeit dann zu Hause bin, da geht das in diesem dörflichen Charakter einigermaßen. Aber trotzdem wirkt das aus meinem Empfinden heraus nur über Ruhrortsgrenzen hinaus bezogen auf, wie soll ich sagen, ein Image. Ja? Die ganzen Künstler dieser Stadt, die konzentrieren sich da ja nicht alle hin, ja, und sagen, das ist jetzt unser Ort, wo wir uns dann alle irgendwann mal begegnen.
Würdest du dem zustimmen, wenn ich jetzt sage, die Kulturszene ist vielfältig, kämpferisch, aber unterfinanziert?
Ja, unterfinanziert ja sowieso, immer.
Sind wir zu viel kämpferisch, zu wenig kämpferisch?
Also wenn ich die Leute, die großen Dinge hier bewirken, ne, ich sag wieder Platzhirsch, weil ich da so ein, ja, bisschen Einblick hatte, die sind verdammt kämpferisch gewesen und die sind es wahrscheinlich auch immer noch.
Ja. Ja. Die machen tolle Arbeit.
Die hatten diesen Zugang, wir müssen auch an die Stadt ran. In Ruhrort gibt es, so erlebe ich das, eben eine vorhandene Förderstruktur, die durch das Kreativquartier, durch dieses Emblem Kreativquartier für eine gewisse Zeit wieder gesichert ist. Ob das dann trägt, wenn ich Freunde frage, warum kommt ihr nicht nach Ruhrort und guckt euch da mal eine Veranstaltung an, dann wissen die, dass es das nicht gibt, wissen sie gar nicht dann manchmal. Und dann ist es doch wieder zu weit gewesen, über die Ruhr zu fahren.
Ja.
Also,
man verlässt sein Fädel nicht.
Ja,
absolut. Wir hatten ja auch schon im Vorabgespräch mal darüber gesprochen. Also du definierst ja den Duisburger Norden als mit Ruhrort. Und ich aus dem Norden kommend, für mich ist Ruhrort irgendwie eigentlich schon Stadtmitte. Also wenn man so, ja, aus dem Norden kommend, ist Norden, hört irgendwie in Beek fast auf. Und danach kommt alles, was so Richtung Stadt geht.
Ja.
Fand ich ganz interessant. Also dass du sagst, für die aus Neudorf kommend, ist Ruhrort schon irgendwie über die Ruhr in den Norden fahren. Und für uns,
es gibt keine gemeinsame Identität.
Tief aus dem Norden kommen, ist das schon viel zu nah an der Stadt. Also wir sagen ja auch, fährst du in die Stadt? Also das meint danach Duisburg Stadtmitte. Wie ist es denn? Wir können mal jetzt vielleicht mal kurz jetzt Halbzeit zum Publikum. Was hältst du davon?
Können wir gerne machen.
Gibt's Fragen? Wunderbar.
Also mich würde interessieren, kannst du eigentlich von dem, was du tust, leben? Immer die Frage. Ne? Bei Künstlern kommt immer die Frage, spielst du nur gerne Gitarre oder kannst du da auch von leben? Du hast aber ja als Autor, als Journalist gearbeitet und hast diesen Bereich verlassen und arbeitest heute ganz frei. Ich hoffe, du kannst davon leben. Warum hast du den Bereich verlassen? Du hast doch gut verdient darin. Also wenn er beim Handelsblatt schreibt, ne?
Sollte man meinen.
Heute macht er einen MSV-Podcast. Ja,
ja, aber gibt es was Besseres?
Also ich wollte gerade fragen, ist das Karriere?
Ist das Aufstieg oder Abstieg vom Handelsblatt zum MSV?
Genau. Ist das Aufstieg oder Abstieg?
Also die Vorstellung über das Zeilenhonorar während der Anfang 90er Jahre, die sind doch sehr, wie soll ich sagen, in wolkigen Strukturen. Ja. Also ich habe damals auch frei gearbeitet. Der Spiegel hat gut bezahlt, die Zeit hat gut bezahlt, das Handelsblatt hat einigermaßen bezahlt. Aber es war eine wahre Plackerei, da mit Literaturkritik sein Geld zu verdienen. Und ich habe Hurra geschrien, als dann das Privatfernsehen kam und fragte händeringend nach Autoren. Und ich war damals ja im Krimi unterwegs mit Krimikritiken. Und die Krimi war für das, das war dann sozusagen der Ausweis für die Redaktion, der macht alles, so ungefähr. Also das war in Ordnung dann, dort bei dem Privatfernsehen dann in den Soap-Redaktionen zu schreiben und so.
Also kannst du jetzt davon leben? Oder?
Jetzt kann ich lebe davon, aber natürlich mit einem Mix von verschiedenen Quellen. Also vom Schreiben alleine kann ich nicht leben. Also dazu kommt dann die Kulturarbeit, dazu kommt die Organisation der Literaturveranstaltungen, die ich mache. Letztlich ist es ein Schauen nach Projekten und überlegen, wie lässt sich wieder etwas Neues gestalten, das mir dann im nächsten oder im übernächsten Jahr das Auskommen gibt.
Gibt es weitere Fragen? Interessiert das Publikum noch? Andere Aspekte, die wir noch nicht gefragt haben?
Was machst du in Marxloh?
In Obermarxloh. In Obermarxloh, wo...
Auf jeden Fall. Ganz wichtig.
Das ist ja an der Grenze zu Neumühl. Da gibt es das Jugendzentrum Zitrone. Und im Jugendzentrum Zitrone habe ich angefangen, Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Das war meine Eintrittskarte, weil dort der Leiter des Jugendzentrums ein alter Schulfreund ist. Und mit dem habe ich dann zusammengesessen und habe gedacht, ich möchte gerne Kulturarbeit machen. Mir macht das so viel Spaß, weil ich das einmal erlebt habe. Und das war auch in den Anfangsjahren so. Da entstand dann etwas, was die Kinder nicht glaubten, dass sie das schaffen können. Und diese Begeisterung dann mitzuerleben, das war toll. Am Anfang habe ich Schreibwerkstätten gemacht. Mein großartigstes Erlebnis ist eine Schreibwerkstatt an einer Förderschule. Also von dem Jugendzentrum. Wir haben da eine Jugendzentrumszeitung gemacht, die vierteljährlich erschien. Da waren 4 Seiten und dann haben die Kinder da was geschrieben. So, und dann kam ein Lehrer der benachbarten Förderschule und hat dann gesagt, so, wie ist das, können wir auch mal was machen? Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Und da habe ich dann tatsächlich mit Förderschülern unterschiedlicher Förderschwerpunkte, Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt schwer erziehbar, das war so eine Gruppe. Und da ist eine kleine Sammlung von Texten am Ende des Schuljahres erschienen und das wird wirklich herzergreifend. Und ich habe gedacht, das geht dann immer so an Schulen. Es war aber nur das eine Mal so. Bei den anderen Gruppen war es tatsächlich dann sehr, sehr viel schwieriger. Da war sehr viel mehr Widerstand. Also da entstanden dann weitere Schreibwerkstätten raus. Und heute ist es so, ich sagte es vorhin schon, es ist Theaterarbeit. Ich mache mit denen freies Theaterspiel. Da können die sich dann ausprobieren. Und das funktioniert auch in unterschiedlicher Güte und Bereitschaft, aber das funktioniert.
Weitere Fragen gibt es noch aus dem Rest des Publikums? Fragen an Ralf Koss. Ja, bitteschön. Ja, ich wiederhole das dann. Ich wiederhole die Frage dann für den Podcast. Ich fasse das mal kurz zusammen vor der Antwort. Das war jetzt zu leise dann für den Podcast, den wir dann noch machen. Gab es Rückmeldungen, dass die Verkehrsinfrastruktur, der öffentliche Personennahverkehr in Duisburg vielleicht auch eine Rolle bei der Erreichbarkeit spielt, weil gerade auch im Abendbereich es ja nicht so einfach ist, die einzelnen Stadtteile in Duisburg zu erreichen? Hast du da Erfahrung gemacht, dass das vielleicht auch mal thematisiert wurde, dass das eine Rolle spielen kann, eben auch bei der Erreichbarkeit der Veranstaltung im Norden, wenn wir Ruhrort jetzt mit einbeziehen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also,
vielen Dank für die Frage.
Sehr gut.
Also vereinzelt, aber nicht als gravierendes Hindernis, weil die Leute, mit denen ich dann, die ich gerade im Kopf habe, die haben dann auch ein Fahrrad und sind offen mit dem Fahrrad unterwegs. Also nach Ruhrort ist die Strecke einfach eine normale, also in meiner Welt sind das 10 Minuten im Fahrrad. Ja.
Ja, aber nicht, wenn du aus Neudorf nach Ruhrort möchtest oder aus Marxloh nach Ruhrort möchtest. Dann
sind es 15 Minuten oder
so. Also aber schnell Fahrrad fahren.
Also ich könnte als Künstler die Frage beantworten, ich als Künstler habe immer Probleme, pünktlich zur Veranstaltung zu kommen. Eben wegen dem Nahverkehr, deswegen fahre ich mit dem Auto.
Und möglicherweise die Leute, die eine Rückmeldung geben könnten, sind ja gar nicht da, weil sie nicht hingekommen sind.
Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Grundsätzlich ist das, ne, da sind wir wieder bei Strukturfragen des Ruhrgebiets, die mich ja auch beschäftigen. Mhm. Für andere Projekte. Und natürlich ist der öffentliche Personennahverkehr ist ein großes Problem, der verhindert, dass es hier Identität gibt. Und das hat ja weite Auswirkungen über die ganze Praktikabilität, irgendwo hinzukommen, ja, hinaus. Ja. Also,
kann man eine eigene von daher, Sendung ja drüber machen, tatsächlich.
Also, wenn wir privat unterwegs sind, wir überlegen es uns auch. Fahren wir mit dem Auto, Nahverkehr, denn teilweise muss man ja wirklich fast eine Stunde vorher losfahren, damit man irgendwo hinkommt, weil irgendeiner wieder auf der Straße parkt, wo die Straßenbahn nicht durchkommt. Die Frage ist berechtigt. Also wir denken drüber nach. Wir haben uns ja auch im Vorfeld über deine Fußballfibel unterhalten, also MSV Duisburg, Fußballfibel von Ralf Koos. Ich habe es mir durchgelesen und ich muss sagen, ich bin kein Fußballfan. Nein, überhaupt nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich fand es spannend. Also ich habe es gelesen, ich habe es für gut befunden, weil es man merkt, es ist mit Herz geschrieben. Es war dir ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben. Und was hat dich bewogen, dieses Buch so zu schreiben? Weil es ist wirklich mit Herzblut. Ich kenne die Leute nicht drin und vorkommen, aber sie waren
Fußball
Freunde
ist
hinterher.
Das Runde.
Ja.
Das ist schön, weil das freut mich zu hören, danke. Also, weil das ist natürlich mein Wunsch, dass über die spezifischen Leute mit Interesse am MSV. Ich wollte Literatur schreiben. Ja? Ich wollte etwas schreiben, was die Welt interessiert. Und das mit einem Sujet, was mir eben am Herzen liegt. Das ist diese Stadt, das ist der MSV Duisburg. Das ist aber auch die Wirklichkeit der Menschen, die hier leben. Und das habe ich versucht zu fassen. Dummerweise, das ist eine nette Anekdote rund um dieses Buch. Das entstand zur Corona-Zeit. Und ich hatte die Gelegenheit, also ohne das Stipendium, wäre es wahrscheinlich nicht entstanden. Aber die Anekdote ist folgende. Ich habe die Datei angelegt für dieses Buch und dann verpflichtet der MSV gerade in der Abstiegsnot zum zweiten Mal Gino Lettieri.
Ach.
Zum zweiten Mal einen Trainer. Ihr könnt das nicht nachvollziehen.
Nee, wir haben
jeder, der sich ein wenig nur für diesen Verein interessiert, war fassungslos.
Schalte mal Mikrofon jetzt aus, ich bin raus. Also.
War fassungslos. Und mir ging es so, dass mit dieser Nachricht sämtliche Verbindung zum MSV für mich vorbei war. Ja, ich konnte nichts mehr mit diesem MSV anfangen.
Aber du hast gerade angefangen, das Buch zu schreiben.
Ich hatte die Datei angelegt. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, was du jetzt in diesem Buch wiederfindest. Das gab's nicht mehr.
Oh nein, wie hast du es gerettet?
Ich musste in den Urlaub fahren.
Trainingslager MSV Spanien.
Ich bin in den Urlaub gefahren und ein Zufall hat mich gerettet. Wir fuhren zurück aus dem Schwarzwald, fuhren in einen Stau kurz vor Frankfurt, 30 Kilometer oder so. Und ich sage, ey, ich fahre doch jetzt hier nicht weiter. Wir fahren hier ab, gehen irgendwo in ein Lokal oder was auch immer. Und der erste Ort, der uns begegnete, war Flörsheim. Flörsheim hatte ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich dachte, hier muss es doch irgendwie was geben, was auch interessant ist. Schau bei Wikipedia nach. Was ist in Flörsheim? In Flörsheim gab es irgendeinen Limes-Turm. Und wer wurde in Flörsheim geboren? Assis Ahanpfuff. Assis Ahanpfuff. Keiner kennt ihn hier. Ich sehe ratlose Gesichter, außer da in der Ecke.
Hier winkt jemand.
Assis Ahanpfuff, der Mann, der den MSV Duisburg nach Jahren in der zweiten Liga wieder in die erste Liga geschossen hat.
Ach, der.
Also in den 10er Jahren.
Weil wissen Sie denn gar nichts?
Doch, das wusste ich.
Der ist also in Flörsheim geboren und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Das ist der Anfang meines Buchs mit dem MSV Duisburg. Ja, Und so kann man es jetzt nachlesen.
Sehr schöne Geschichte. Vielen Dank. Die ist ja wirklich super. Das Buch heißt MSV
Duisburg.
Und bei mir käuflich zu erwerben, richtig, am besten, weil jetzt gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Verlagsbetriebes. Also, der Verlag, der dieses Buch herausgegeben hat, ist leider insolvent gegangen. Der Vertrieb dieses kleinen Verlages liegt aber beim Verlag Die Werkstatt. Sprich, da liegen alle Bücher dieses Verlages.
Außer die 200, die bei dir liegen, die man
genau,
bei dir kaufen
kann. Genau, die habe ich vorher noch, vor der Insolvenz, schnell mir unter den Nagel gerissen. Also, Nagel gerissen heißt, das war mein Anteil am Honorar, was ich bekommen hätte haben sollen. Also sprich, der Vertrieb verkauft sämtliche Bücher dieses Verlags weiter, ohne das Honorar, das die Autoren erhalten könnten, weiterzuführen. Weil denen dazu sagen, wir haben Lagerkosten und was weiß ich. Das ist so eine verdammte Linkerei. Man müsste tatsächlich einen Titel erwerben. Jeder einzelne Autor müsste mit Gerichtsverfahren einen Titel erwerben, damit er sein Honorar kriegt. Nur das Erwerben des Titels, das kostet natürlich mehrere hundert Euro, was dann mit dem Honorar jetzt womöglich nicht ganz so dann aufzurechnen ist. Also außer, gedruckt wird es ja auch nicht mehr, ist Quatsch. Nein, es ist einfach nicht aufzurechnen. Man ist in einer Zwickmühle.
Ja, aber wo bekomme ich es jetzt?
Bei mir, Zebrastreifenblog, ja, da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr einfach hinschreiben und dieses wunderbare Buch
bestellen. Also ich finde schon wegen, wir sollten den Link im Blog dann auch textsicher verlinken.
Ja, auf Instagram. Wird es
auf jeden
Instagram
Fall geben. Facebook, Instagram werden wir es auf jeden Fall
super
verlinken.
Das ist gut.
Bernhard, die Sendung neigt sich dem Ende. Welche Fragen haben wir denn noch, die wichtig sind? Hast du aktuell Projekte in der Pipeline, von denen wir wissen sollten?
Genau, das ist das
und
Projekt.
Alle anderen auch.
Das ist das Projekt, was mir die restlichen Jahre hoffentlich ein reiches Einkommen bescheren wird. 111 Orte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben muss.
Traumhaft schöne Idee.
Ja,
leider
sind diese zwei Bände schon geschrieben worden, aber die werden nicht mehr aufgelegt. Und der Verlag hat mich gefragt, ob ich als großer Mann des Ruhrgebiets diesen dritte Band, aber eben ohne Konkurrenz, dann übernehmen würde. Und ich habe mich mit ein bisschen Zögern dazu tatsächlich entschieden, das zu machen. Also 111 Orte im Ruhrgebiet, die man gesehen haben muss. Das wird dann als schönes Pack zu haben sein mit dem anderen Buch, was ich auch geschrieben habe, 111 Orte die im Ruhrgebiet, die uns Geschichte erzählen. Ich sehe schon diese schöne Doppelband lebendig vor mir, was dann zu haben sein wird. Im Schuber am besten.
Es gibt den Ralf Koss 111 Orte Schuber. Sind da nicht die 111 Fußballorte auch noch mit dabei?
Ja, die habe ich auch noch. Genau, die habe ich auch noch im Keller.
Ja, also die kann man auch bei dir
die gibt es nur bei
stellen,
mir im
wenn
Keller.
Der Keller trocken ist.
Ja.
In Ruhrort im Keller. 111 Orte Bücher bei Ralf Koss.
Also meine Lieblingsfrage immer von Duisburg, die ist so ein Evergreen, den ich immer wieder raushaue. Wenn du einen Wunsch frei hättest für Duisburg kulturelle Zukunft, wie würde der lauten?
Boah, die Plattform. Wir brauchen die Plattform, eine lebendige Plattform, an der wir dann, ja, aber andererseits, die gibt es ja. Ich bin ratlos, weiß ich nicht.
Öffentlichen Personennahverkehr brauchen wir auf jeden Fall super. 5 Minuten Taktverbindung für eine kulturell lebendige Stadt.
Schnelle Renovierung des Theaters. Es gibt so viel.
Ja.
Dauerhaftes Fußball-Literaturfestival, was ich organisiere in Ruhrort über Jahre. Ja, also zweimal hat es stattgefunden. Von überall her bekomme ich Beifall für die Namen, die dort aufgetreten sind. Alle beeindruckt, aber in diesem Jahr leider etwas wenig besucht. Also, ne, also trotzdem dann weitermachen. Energie vielleicht, einfach nur Energie.
Energie zum Weitermachen.
Hättest du noch eine literarische Empfehlung, die du unserem Publikum mit auf den Weg geben würdest?
Oh ja, möchtest? Spontan, sofort. Erik Rieger, ja, Klassiker der Ruhrgebietsliteratur. Erik Rieger wird wie viele Autoren der 30er Jahre gerade wieder entdeckt. Es gibt eine Neuausgabe. Wenn ich an die Literatur des Ruhrgebiets denke, denke ich sofort an Erik Rieger. Union der festen Hand, ein Roman der 30er Jahre. Dafür hat Erik Rieger den Ödem-von-Horvath-Preis bekommen. lange Zeit ein bisschen aus dem Blick geraten, aber tatsächlich große Literatur für mich wie Berlin-Alexanderplatz in ähnlicher literarischer Qualität, nur dass das Ruhrgebiet Schauplatz dieses Romans ist. Mit der Folie Krupp Essen, wird da natürlich anders genannt, erzählt er die Wirklichkeit dieser Region, und an diesem Buch ist alles, alles modern. Der Stil, die Sprache, der Inhalt.
Vielen Dank für diesen Tipp und vielen Dank, Ralf, dass du unser Gast warst. Danke ans Publikum. Wir haben schon das Ende der Sendung erreicht. Wir haben noch nicht über dein anderes Buch gesprochen, was wir eigentlich machen wollten. Deine Autobiografie, die aber noch nicht fertig ist. Wir laden dich dann wieder ein.
Autofiktion.
Ne? Autofiktion, wenn es dann
Autobiografie,
soweit ist.
Autofiktion. Warten wir nochmal 20 Jahre, okay. Weil... ich muss ja noch steinreich werden mit 111 Orten.
Stimmt, ja, wenn du steinreich bist. Literaturrundgänge.
Jetzt in diesem Jahr gibt es eine kleine Reihe von Spaziergängen in Ruhrort, um das Bild von Ruhrort neu zu entdecken. Ich bin für zwei literarische Rundgänge verantwortlich. Ich werde also mit Prosatexten und in dem einen Rundgang, in dem anderen mit lyrischen Texten, an Stellen Ruhrorts halten, wo diese Orte dann in der Literatur vorhanden sind.
Ist deine Literatur oder auch von anderen?
Also bei der Lyrik ist auch eine Literaturfamilie, aber es sind hauptsächlich andere Texte. Ja.
Okay, das ist ganz spannend. Wann findet das statt?
Einen genauen Termin haben wir noch nicht festgelegt. Das wird an einem Wochenende Anfang September sein.
Vielen, vielen Dank an alle.
Ja, ich danke für das Interesse.
Ja, vielen Dank an dich.
Thank you. What you start.